Ich möchte mit einer Frage beginnen heute Morgen. Und die Frage ist, wer bist du? Ist die Frage nach deiner Identität. Wer bist du? Überleg dir mal kurz, nimm ruhig ein bisschen Zeit. Hör mal in dich rein. Was antwortest du? Wer bist du? Vielleicht sagst du, ja, ich bin Mensch. Okay, da gibt es 9 Milliarden davon, das ist ein bisschen allgemein. Wer bist du? Vielleicht denkst du an deinen Beruf, sagst, ja, ich bin Pastor oder ich bin Elektriker oder Programmierer. Zeigt, dass dir dein Beruf sehr wichtig ist. Aber bist mehr, oder? Ja, sind mehr. Wenn ich an mich denke, ich bin ein Kind meiner Eltern, ich bin Ehemann, ich bin ein Papa, ich bin Österreicher, das gelobte Land, ich bin Christ natürlich und ich kann noch an viele andere Dinge denken. Manchmal schränken Menschen so ihre Identität ein auf so einen Teilbereich ihres Lebens, zum Beispiel auf ihren Beruf oder auf ihre Sexualität oder auf das, was sie essen. Ich bin Vegetarier oder ich bin Veganer, das kann sehr einnehmend werden. Okay, dann bist du halt ein Workaholic und ja, wenn die Rente kommt, fällst du ins große Loch rein oder du bist dann ein Aktivist für irgendeine sexuelle Orientierung oder für irgendwelche Ernährungsphilosophien und es nimmt dein Leben ein, wenn du sagst, das bin ich. Und dann besonders schlimm ist natürlich, wenn dann Leute so Dinge sagen wie, ich bin Alkoholiker. Okay, was ist dann, wenn du Alkoholiker bist? Dann ja, kannst du ja nicht anders. Ne? Identität bestimmt dein Handeln. Aber bist du wirklich nur das, was du isst? Oder was du trinkst, oder was du tust. Nee, das verkürzt dich, das beraubt dich, wenn du dich so eindimensional einschränkst. Du bist eigentlich viel mehr als das, oder? Woher bekommen wir eigentlich unsere Identität? Woher kommt die? Kommt die aus uns selbst? Ein Stück weit... werde ich zu dem, was ich über mich denke. Und das ist übrigens nicht besonders stabil. An einem Tag bin ich ein Versager, am nächsten Tag bin ich ein Held. Je nachdem, wie ich mich gerade fühle oder wie meine Erfahrung gerade war, was ich gerade erlebt habe. Und das ist nicht sehr beständig. Also teilweise, ja, habe ich was mit meiner Identität zu tun, aber die Psychologen und Soziologen sagen uns auch, dass Identität, also unser Selbstverständnis, auch ein soziales Konstrukt ist. Und die diskutieren darüber, wie sehr das so ist und wie stabil oder veränderlich das ist. Und je nachdem, ob die eine moderne oder postmoderne Weltanschauung haben, werden sie die eine oder die andere Antwort geben. Eher das Thema Identität ist eher komplex. Aber Tatsache ist, dass wir Menschen Beziehungswesen sind. Wir sind so geschaffen. Also wir verstehen uns aus unseren Beziehungen heraus, aus unserer Zugehörigkeit auch heraus. Jemand hat mal gesagt, du kannst dich nur in deinem Gegenüber begreifen. Menschen identifizieren sich auch durch das, was andere über sie sagen oder andere über sie denken, oder? Oder ist dir das völlig egal? Nein, nicht ganz, wenn wir ehrlich sind, gell? Und das ist auch nicht super stabil, weil je nachdem, wen du fragst, bist du entweder der Held oder halt ein Depp oder ein Spinner oder ein Loser. Ich mochte das Alter meiner Kinder, wo sie so in dieser Phase waren, Papa ist der Größte, Papa kann alles, Papa, du bist der Allerbeste, haben wir gesungen, war toll. Ja, mittlerweile geben sie mir auch schon anderes Feedback. Es verändert sich. Also selbst von derselben Person kriegst du es manchmal so und manchmal so. Wir identifizieren uns auch von dem her, was wir glauben, was andere über uns denken. Na, die Annahmen sind auch oft falsch und das ist auch nicht sehr stabil. Punkt, den ich machen will, ist auf dieser irdischen Ebene, auf dieser horizontalen menschlichen Ebene, bist du ein Sklave von dir selbst, von deinen Gefühlen, von deinen Erfahrungen, von deinen Trieben, von deinen Gedanken. Und du bist ein Sklave von anderen Menschen. Was andere Menschen über dich sagen oder was andere über dich denken oder was du denkst, was andere denken. Und das ist ziemlich subjektiv, das ist ziemlich veränderbar, das ist ziemlich instabil, das gibt uns wenig Halt und wenig Sicherheit. Und das ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Sicherheit und ein Wert, eine Bedeutung zu haben. Und unsere Identität hängt sehr stark mit unserem Selbstwert zusammen. Überhaupt hängt ja die Frage, wer bist du, sehr stark mit der Frage zusammen, woher kommst du? Die Frage nach dem Ursprung und auch nach der Frage, wohin gehst du? Die Frage der Bestimmung. Und das beantwortet dann die Frage, wozu bin ich da? Was ist mein Zweck? Was ist mein Sinn hier? Was ist mein Wert? Das sind so diese grundlegenden Fragen unseres Daseins, die bestimmen eigentlich unser ganzes Leben. Es ist existenziell, dass wir die richtigen Antworten darauf finden. Und was ist die irdische Antwort in unserer postchristlichen westlichen Welt? Woher kommst du? Ja, du bist irgendwie so ein aufgewachsenes Bakterium, dein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa war ein Affe. Du bist durch Zufall hier ein Zufallsprodukt, irgendwie so ein Durchgangsstadium der Evolution. Und irgendwann stirbst du halt und alles ist vorbei. Und damit eigentlich auch alles relativ sinnlos und mehr oder weniger egal. Und wenn es das ist, was du bist, was ist dann dein Wert? Wie viel bist du wert? Viel wie ein Bier vielleicht? Rein materialistisch gesehen besteht der Mensch aus 50-80% Wasser, so je nach Alter, und ein paar Mineralien. Also was ist dein Wert, materialistisch gesehen? Wie ein Bier? Wie eine Limo? Vielleicht ein bisschen mehr, wenn man vielleicht deinen Marktwert, deine Organe dazu rechnet, die du verscherbeln könntest, aber sehr begrenzt, oder? Und was ist dann dein Sinn? Und wie behandeln sich Menschen dann? Schaut euch um, könnt ihr beobachten. Und das ganze Bild ändert sich, wenn wir Gott mit in den Blick nehmen. Wenn ihr wollt, könnt ihr 1. Mose Kapitel 1, Vers 26 aufschlagen. Da steht, Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Dann heißt es im Vers 27, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Also Gott, ein echtes geistliches Du, eine geistliche Person, die ziemlich mächtig ist und ziemlich genial ist und wow ist, wenn wir diese Welt anschauen. Der hat uns in seinem Bild geschaffen, als Personen. Deswegen sind wir beziehungsorientiert und beziehungsfähig, weil er uns so geschaffen hat. Und die wichtigste Beziehung ist natürlich die Beziehung zu unserem Schöpfer. Er ist die wichtigste Person. Er ist die signifikanteste Person in diesem Universum, wie die Soziologen das nennen, der signifikante Andere. In diesem Bild, du bist geschaffen von Gott. Du bist gewollt von Gott. Du bist kein Zufall. Du bist gewollt von deinem Schöpfer. Du bist geliebt von deinem Schöpfer. Und du bist ihm so viel wert, dass er sich selbst in Jesus für dich hingegeben hat. Und wie viel ist Jesus wert? unendlich viel, oder? Okay, was macht es dann mit deinem Wert? Und er hat einen Plan für dich, er hat eine Zukunft und eine Hoffnung für dich. Gemeinschaft mit ihm hier und jetzt, eine Aufgabe für dich hier und jetzt. Das ist die biblische Antwort. Und Gott ist die Wahrheit in Person. Und sein Wort, die Bibel, ist die Wahrheit. Und wir wollen auf ihn hören. Und von ihm her wollen wir uns begreifen. Das ist unser Thema. Das wird unser Thema sein, so die nächsten Wochen, so bis zur Vorweihnachtszeit. Ich möchte gerne so eine kleine Serie machen über unsere Identität in Christus. Und dann fangen wir ein neues Buch an. Aber ich hatte es am Herzen. Wir haben so die letzten 3 Jahre im Matthäus-Evangelium verbracht, haben uns Jesu Leben angesehen, sein Erlösungswerk für uns, was er für uns getan hat. Und ich möchte nochmal es fokussiert betrachten, was uns das gebracht hat, was das für uns bedeutet, dass wir durch Glauben mit Christus verbunden sind. Christus in uns, heißt im Neuen Testament. Christus in uns, was unser praktisches Leben betrifft, unser Fruchtbringen, die Kraftquelle für unser Leben, Christus in uns. Und dann steht im Neuen Testament auch öfter, wir in Christus, was unsere geistliche Position, unseren Stand vor Gott, auch in diesem geistlichen Kampf, in dem wir stehen, betrifft. Wir sind in Christus. Und ich möchte mit euch gerne ein Bibelstudium machen, eigentlich über diese Aussagen. Und ich möchte unsere wahre Identität betrachten in Christus, was Gott, die wichtigste Person des ganzen Universums, darüber sagt, wer wir sind. Und ich würde sagen, nur im Blick auf ihn können wir uns richtig wahrnehmen. Also wir wollen auf ihn hören. Nicht nur hören, wir wollen auch annehmen, was er über uns sagt. Das heißt, wir wollen ihm glauben und dann wollen wir das ausleben, wer wir sind, was wir sind. Das ist auch wichtig. Und ihr könnt euch ja mal kurz selbst fragen, wie weit ihr in eurer Identität, in eurem Denken, in eurem Handeln euch noch auf dieser irdischen Ebene bewegt. Alles abhängig von meiner Performance, meinen Gefühlen, was andere über mich denken, was andere über mich sagen, die Erwartungen anderer, oh, wie werde ich vor anderen Menschen dastehen. Oder inwieweit ihr aus dem Blick auf Gott, auf seine Wahrheit, auf sein Werk für uns lebt, seine Gegenwart in uns. In dem, was er von euch sagt, wer ihr in ihm seid, das, was ihn freut und ihn ehrt, sein Leben in uns. Denk mal drüber nach. Was bestimmt eure Identität? Was prägt euch? Wenn ihr es euch vorstellt auf so einer alten Waage oder auf so einer Wippe am Spielplatz, wie wäre die Verteilung? Wäre es so 50-50? Oder vielleicht 10%, 90% oder 30%, 70% oder oh, vielleicht 100%? Welche Richtung schlägt es aus? Gottes Sicht, Gottes Blick? Oder mein Blick, das was andere. Auf welcher Ebene leben wir? Auf welcher Ebene denkt ihr? Was prägt euch? Und das wird sich in unserem praktischen Leben auswirken. Das wird sich auswirken auf deine Ruhe, auf deinen Frieden, auf die Sicherheit, auf deinen Wert, auf deine Ziele. auf deinen Umgang miteinander, unseren Umgang miteinander, Umgang mit dem Zeug, was Gott uns anvertraut hat, wie wir unseren Mitmenschen begegnen. Es wird einen Unterschied machen. Es wird einen riesen Unterschied machen, zum Beispiel, ob du dich als Sünder siehst oder als Heiliger. Ob du dich als religiösen Arbeiter siehst oder als Kind Gottes. Ob du dich als Erdenbürger siehst oder als Himmelsbürger. Ob du dich als unfähig siehst und schwach siehst oder als einer, der alles kann in Christus, der ihn kräftigt. Philipperbrief 4, Vers 13. Ein befähigter Überwinder. Als einer, der sich selbst gehört oder einer, der ihm gehört. Als einer, der sein eigenes Leben lebt oder einer, der Jesu Leben lebt. Das wird einen Unterschied machen, ganz praktisch in deinem Leben. Eins der faszinierendsten Naturschauspiele, finde ich, ist die sogenannte Metamorphose. Wenn so eine Raupe Baum hochklettert und sich da irgendwo verpuppt in einem Kokon und da umgestaltet wird. Und dann am Ende bricht ein Schmetterling aus dieser Hülle. Das ist so krass, das ist dasselbe Wesen, aber doch was völlig Neues. Mit völlig neuen Eigenschaften, mit völlig neuem Aussehen, mit neuen Fähigkeiten. Der Schmetterling kann fliegen, hat ein neues Leben. Und wenn ein Mensch sich mit Jesus Christus verbindet durch Glauben, sich mit ihm identifiziert, dann geschieht eine Metamorphose. Eigentlich die radikalste Transformation, die es in der Welt gibt. Die Bibel sagt uns, dieser Mensch wird geistlich neu geboren. Er wird geistlich lebendig. Es ist so radikal, dass die Bibel davon spricht, dass wir eine neue Schöpfung sind. Neuer Mensch. Ja, du bist noch derselbe Mensch, siehst auch äußerlich gleich aus, hoffentlich strahlst du ein bisschen mehr. Aber doch bist du ein ganz neuer Mensch. Mit einer neuen Natur, in einer ganz neuen Beziehung zu Gott. Also bekommst in Jesus einen neuen Start, eine neue Identität, ein neues Leben. Im 2. Korintherbrief steht das, Kapitel 5, Vers 17. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Also du bist nimmer derselbe wie vor deiner Bekehrung. Deswegen musst du auch nimmer so leben wie vor deiner Bekehrung. Du kannst anders leben in Jesus, so wie Jesus eigentlich. Und jetzt stellt euch eine Raupe vor, die aus irgendeinem Grund dann mitbekommen hat, dass sie sich in einen Schmetterling verwandelt hat. Also eigentlich ein Schmetterling, der jetzt hier durch den Kokon bricht, aber es irgendwie nicht mitgekriegt hat, seine Verwandlung. Und der so weiter auf dem Boden dahin kriecht, so wie es halt gewohnt war, sich die Füße schmutzig macht und sagt, oh, ich bin halt so eine kleine Raupe, ich bin hässlich, ich bin zu nichts zu gebrauchen, ich bin halt unfähig und schwach, so halt so eine kleine fette Raupe. Mein Leben ist fressen und im Dreck rumkrabbeln. Das ist halt, ja, das ist mein Leben. Oh Mann, ich wünschte, ich wäre so wie dieser Schmetterling hier, der so herrlich und wunderbar hier durch die Luft schwebt, von einer Blume zur nächsten. Aber ich bin halt so eine Raupe halt. Aber ja, dabei ist ein Schmetterling. Er wurde verwandelt. Er kann fliegen, er kann die Schwerkraft überwinden. Er muss sich nur bewusst werden, wer er ist und im Glauben seine Flügel benutzen. Aber weil er das nicht erkennt, kriecht er weiter im Dreck rum. Und würdet ihr nicht übereinstimmen, dass dieser Schmetterling eine Identitätskrise hat? Braucht einen Spiegel, so wie das hässliche Entchen, das ist eine ähnliche Geschichte, gell? sich sehen, wie er wirklich ist. Na, viele Christen sind so hässliche Entchens. So Schmetterlinge, die es irgendwie nicht wahrnehmen und nicht ausleben. Haben eine ähnliche Identitätskrise. Nicht erkannt, wer sie sind in Christus, das neue Leben nicht ergriffen und dann kriechen sie so weiter im Dreck der Welt, wie sie es halt gewohnt waren. Wie immer, so wie im alten Leben ohne Jesus. Und tratschen und reden schlecht über andere und erheben sich über andere und drücken andere runter und sind so Sklaven von ihrer eigenen Ruhmsucht und von dem, was Menschen über sie denken und untreu von ihren Süchten getrieben und Heuchler, die Masken tragen, die unehrlich sind miteinander, die manipulieren und leben ein besiegtes Leben. So von einer Niederlage zur anderen. Leben wie Raupen, obwohl sie Schmetterlinge sind. Leben wie Sklaven, obwohl sie Königskinder sind. Leben wie Bettler, obwohl sie Millionäre sind. Und ringen so aus eigener Kraft, obwohl der allmächtige Gott in ihnen wohnt. Aber sie kriechen im Dreck, statt zu fliegen. Und schaut euch um, ist das wahr? Schaut euch zum Beispiel an, wie wir leben als Gemeinde. Wie wir leben als Ehepaare. Wie wir teilweise miteinander umgehen. Wir müssen nicht weit schauen, gell? Das ist einfach. Oh ja, die anderen, die haben da echt ein Problem. Nee, wir als Gemeinde Jesu, als Christen, wir sind oft nicht so anders als die Menschen in der Welt ohne Jesus. Es menschelt noch sehr viel, gell? Noch sehr menschlich, nicht göttlich, Jesus ähnlich. Aber wisst ihr was? Wir können anders leben. Wir können anders leben. Und das muss sich heute ändern. Das wird sich heute ändern. Dazu fordere ich uns heraus. Gott will uns reinigen. Und Gott will uns heiligen. Und das fängt damit an, mit einer bewussten neuen Ausrichtung auf Jesus, dass wir in diesen Spiegel von Gottes Wort schauen, dass wir das erkennen und annehmen, was Gott über uns sagt. Paulus tut es im Epheserbrief zum Beispiel. Der schreibt 3 Kapitel lang, was Gott für sie getan hat und wer sie in Christus sind, wer wir in Jesus sind. Und erst dann sagt er im Kapitel 4, im Vers 1, nun wandelt würdig eurer Berufung. Lebt es aus, was ihr seid. Und das wird dann sehr praktisch. Ne? Er spricht über das Gemeindeleben, über Ehe, Familienleben, Berufsleben, geistlichen Kampf. Wird sehr praktisch. Aber zuerst erkennen, wer wir sind. Und dann lebt würdig eure Berufung. Lebt es aus, was ihr seid. Und daran wollen wir uns orientieren. Wir wollen bei Gott anfangen. Wir wollen unser Denken mit Gottes Wahrheit füllen. Unseren Sinn, auch unsere Selbstwahrnehmung, unsere Identität erneuern. Ist wichtig. Umkehr fängt mit Umdenken an. Da oben. Im Herzen. Wenn du einem irdisch gesinnten Menschen eine Liste von moralischen Regeln gibst, also wenn wir im Epheser 4 anfangen und 5, vergib, lieb deine Frau, gehorch deinen Eltern, sei gütig, sei geduldig, lass das Schlechte reden, lass die Unzucht, lass die Bitterkeit, lass den Zorn, lass das Gekreische, das Lästern und so weiter, alles, was er da sagt, dann führt es zu Heuchelei und zu Gesetzlichkeit, zu einer Anstrengung im Fleisch, das heißt aus menschlicher Energie. Und der Punkt ist, aus uns selbst, aus menschlicher Kraft können wir nicht so leben. Das heißt, das ist dann hoffnungslos, das ist sehr frustrierend. Wir können unser Leben nicht reformieren. Was wir tun können, wir können unser Leben tauschen mit Jesus. Unser Leben gegen sein Leben. Nur Jesus kann ein Jesus-ähnliches Leben leben. Und das will er tun. Durch dich, in dir und durch dich. Also wir müssen zuerst unsere Identität klar haben. Das ist wichtig. Weil sonst ist es wie wenn du einer Raupe ein Handbuch fürs Fliegen gibst. Ja, was soll die damit tun? Ein Schmetterling, da macht das wirklich Sinn. Und so das wollen wir tun. Und das Ziel ist eine Transformation unseres Lebens, unseres Denkens, aber auch unseres ganzen Lebens für ihn. Damit wir ihm eine Freude machen. Und das ist auch unheimlich heil und gut für uns. Ein heiliges Leben ist auch ein heiles Leben. Aber wir fangen jetzt bei Gott an. Gott ist die einzige Person übrigens, die kein Identitätsproblem hat. Wisst ihr das? Gott hat sich offenbart als Jahwe. Er hat zu Mose gesagt, zeig meinem Volk, ich bin der, ich bin. Er hat seine Identität in sich selbst. Ich bin der, ich bin. Er lässt sich nicht von anderen definieren. Er ist völlig sicher und völlig geborgen in sich. Der dreieinige Gott ist eine Beziehung in sich, völlig unabhängig. Und er ist ein persönlicher Gott, ein echtes Gegenüber, ein echtes Du, mit dem wir Beziehung haben können. Und er hat uns geschaffen. Haben schon gesehen, du bist gewollt. Er hat uns geschaffen in seinem Bild, als Person, beziehungsfähig. Und das macht dich so wertvoll. Wir sind geschaffen für Beziehung, Beziehung miteinander, aber auch, natürlich auch vor allem mit Gott. Und das ist der Sinn unseres Lebens. Wir sind auf Gott hin geschaffen und hin veranlagt. Und den ersten Menschen war das bewusst. Die hatten täglich persönlichen Umgang mit Gott. Und die konnten sich in ihm erkennen. Die hatten ihre Identität in Gott. Und das Bild des Menschen war unbeschädigt. Sie konnten sich Gott unbefangen nähern und Gemeinschaft genießen. Sie wollten das, was Gott wollte. Sie haben in diesem ungebrochenen Vertrauen, dieser Vertrauensbeziehung zu Gott gelebt, in einer perfekten Beziehung, an einem perfekten Ort, in einem perfekten Garten. Und was ist dann passiert? Dann kommen wir irgendwann zu 1. Mose 3. Wenn wir da durchlesen. Und da kommt Satan, ein rebellisches Geistwesen, rebellisch gegen Gott und er versucht die Menschen. Und was macht er? Er sät Zweifel in ihre Herzen, Zweifel an Gottes Güte. Er belog sie, er hat ihnen suggeriert, dass Gott ihnen was Gutes vorenthält, dass sie einen Mangel haben eigentlich. So wie die Werbung uns unzufrieden macht, obwohl wir eigentlich alles haben, was wir brauchen, gell? Und dann aus dieser Unzufriedenheit, aus diesen unbegründeten Zweifeln, waren die Menschen Gott ungehorsam und haben rebelliert, wollten ihr eigener Gott sein, selbst Gott sein, ihr eigener Herr und Gott. Und das nennen wir Sündenfall. Und das Krasse ist, Gott hat ihnen das erlaubt. Gott hat keine Marionetten erschaffen, das wollte er nicht. Er wollte eine echte Liebesbeziehung und die ist nur freiwillig möglich. Ich kann eine Knarre an den Kopf halten und sagen, sag mir, dass du mich liebst. Wirst du wahrscheinlich tun, aber das ist nicht echte Liebe. braucht eine persönliche Entscheidung, eine freiwillige Entscheidung. Und Gott hat ihnen einen Baum gegeben im Garten als Entscheidungsobjekt, an dem sie ihren Willen ausüben können, wo sie sich entscheiden können, ob sie Gott vertrauen oder ihm nicht vertrauen. Für uns heute ist es übrigens Jesus. Daran können wir uns entscheiden, ob wir ihm vertrauen oder ob wir ihm nicht vertrauen. Aber dieser Sündenfall hat Trennung gebracht in die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Die Bibel nennt das den geistlichen Tod. Was damit gemeint ist, die Beziehung mit Gott ist gestorben. Manchmal sagen wir das, oder? Zu einem anderen Menschen, du bist für mich gestorben. Was bedeutet das? Die Beziehung ist tot. Beziehung ist gestört. Und dass die Beziehung mit Gott gestört war, das hatte Auswirkungen auf die menschlichen Beziehungen. Die Menschen wurden böse, sie wurden selbstsüchtig und es war nicht weit bis zum ersten Mord. Er kennt die Geschichte. Und es hat auch Auswirkungen gehabt auf die ganze Schöpfung. Es läuft nicht mehr rund auf dieser Erde seither. Der Tod, der leibliche Tod kam in die Welt. Mangel kam in die Welt. Mangel kam auch in die Herzen von uns Menschen. Und damit auch eine Identitätskrise. Mensch verlor seine Identität in Gott. Das heißt, er kann seinen Wert und seine Sicherheit nimmer in Gott finden. Und seither ist er auf der Suche. Und wenn du fragst, wer bist du, gibt er ganz unterschiedliche Antworten. Aber alles so auf dieser irdischen Ebene, alle, die es nicht wirklich bringen. Buch Hiob wird uns gesagt, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und Gott hat seinen perfekten Maßstab, sein Gesetz in unser Herz gelegt, in unserem Gewissen. Und jeder Mensch hat so eine unbewusste Erinnerung, würde ich sagen, an seine Herkunft, an seine Bestimmung. Wir haben diese Sehnsucht im Herzen, dieses Loch im Herzen, dass wir mit irdischem Zeug oder irdischen Beziehungen nicht füllen können, nicht dauerhaft. Das lässt uns immer unbefriedigt zurück, ganz egal, wie viel Zeug du hinzufügst und wenn du von einer Beziehung zur nächsten rennst, es wird dich nicht erfüllen. Weil unser Herz schreit eigentlich nach Gott. Der Kirchvater Augustinus hat es so gesagt, unruhig ist mein Herz in mir, bis es ruht in dir, mein Gott. Der Mensch ohne Gott ist verloren, er ist entfremdet von seinem Schöpfer, er ist entfremdet von seinen Mitmenschen, sogar von sich selbst. Durch Sünde, das heißt durch Zielverfehlung, durch Unvollkommenheit. Gott kann nur mit vollkommenen Gemeinschaft haben. Alles andere passt nicht zu ihm. Das können wir nachempfinden. Wenn du dich gerade geduscht hast und dich frisch eingekleidet hast, irgendwo mit super dein schönstes weißes Kleid für irgendein Event, eine Hochzeit, sagen wir, oder irgend sowas, und dann kommt ein Kind aus der Sandkiste und ist total verdreckt, total verschlammt und will dich umarmen. Was sagst du? Nee. Lass mal. Das passt gerade nicht. Deine Unreinheit ist zwischen uns, das steht zwischen uns. Und so ist es mit Gott. Römerbrief 3, Vers 23 sagt uns, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und so, wie Sklaven, folgen wir diesen bösen, sündigen Impulsen unseres Herzens. Und ohne Jesus konnten wir gar nicht anders. Und wir können diesen gefallenen Zustand aus uns auch gar nicht ändern. Uns irgendwie zu Gott hinarbeiten durch religiöse Rituale oder gute Werke oder Wallfahrten oder Spenden oder uns irgendwie selbst reformieren und selbst erlösen. Religionen leben von solchen Versprechungen, aber Leute, das ist alles Beschiss. Das funktioniert nicht. Aber Gott liebt uns und er wollte sich nicht abfinden mit diesem erbärmlichen Zustand. Und er hat es für uns getan, was wir nicht tun konnten. Er ist in Jesus Mensch geworden, einer von uns. Er hat ein perfektes, ein sündenloses Leben gelebt, das wir nicht leben können. Und das Ziel von dem Ganzen war ein Tausch. Er hat sich unsere Schuld, unseren Müll aufgeladen. Er hat all unsere Schulden von unserem Konto, die Negativschulden auf sein Konto überweisen lassen. Und er hat sie an einen Ort getragen, wo Verbrechen gesühnt werden, wo Schuld gesühnt wird, wo Schulden getilgt werden, an ein Kreuz, an unser Kreuz. Er hat deinen und meinen Platz eingenommen, den Platz des Rebellen, den Platz des Gesetzesbrechers, damit wir seinen Platz einnehmen können, den Platz des Sohnes und der Tochter. Und Jesus hat dort am Kreuz die Konsequenz für unsere ganze Lebensschuld getragen. Er ist gestorben für uns, er ist auferstanden, er hat die Sünde und den Tod überwunden und er bietet uns Vergebung und Versöhnung mit Gott an. Sein ewiges Leben als Geschenk im Austausch für unser sündiges Leben. Das ist das Evangelium, das ist die frohe Botschaft. Und das ist die Kurzversion heute. Wir haben uns die letzten Wochen ausführlich über das Kreuz Jesu und die Auferstehung Jesu unterhalten. Was tut es mit mir? Was tut es mit meinem Wert, dass Gott mich so sehr liebt und dass Gott mich so sehr schätzt, dass er Jesus für mich gegeben hat? Dass Jesus mich so schätzt, dass er sich selbst für mich gegeben hat. Was heißt das? Er schätzt mich wie sein eigenes Leben. Wir könnten fast sagen mehr, wenn das möglich wäre. Das ist so krass. Und wenn ich das ergreife, werde ich mich nie mehr als minderwertig ansehen. Andere Menschen auch nicht übrigens. Weil ich weiß, Jesus schätzt jeden einzelnen Menschen so sehr wie Jesus. Ich will anfangen, Menschen als Menschen zu sehen, für die Jesus sich gegeben hat. Und was denkst du, sollst du dann tun? Ja, dasselbe, ne? Was wichtig ist, Jesu Erlösungshandeln für uns kann potenziell jeden einzelnen Menschen retten. Potenziell jeden Menschen von Schuld befreien, die uns von Gott trennt und mit Gott versöhnen. Aber es wird nur wirksam für die, die es annehmen. Das ist ganz wichtig. Annehmen. Ein Geschenk, das du nicht auspackst, das bringt dir nichts. Ein Scheck, den du nicht unterschreibst und einlöst, von dem hast du nichts. Ein Medikament, das du nicht einnimmst, heilt dich nicht. Ein Rettungsring, den du nicht ergreifst, rettet dich nicht. Und wir nehmen Erlösung Jesu an, indem wir unser Vertrauen von uns selbst wegrichten, unsere Selbstgerechtigkeit auf Jesus allein. Also ich ihm sage, Jesus, ich glaube, dass es für mich war, was du getan hast. Und ich glaube, dass das, was du getan hast, dass es mich rettet. Und ich nehme das an. Ich vertraue mich dir an, so wie du dich einem Medikament anvertraust, wenn du es nimmst. Und dazu gehört auch, dass du ihn Gott sein lässt in deinem Leben. Also dieser Wille, zu ihm umzukehren und ihm zu folgen, ihm zu gehorchen. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Und wir können ihm das in einem einfachen Gebet sagen. Und wenn wir das ehrlich meinen, werden wir geistlich neu geboren oder von oben her neugeboren. Johannes Kapitel 3 könnt ihr mal durchlesen. Und wir bekommen ein geistliches Leben zu unserem irdischen Leben dazu. Ein Leben in Gemeinschaft mit Gott, das Trennende ist weg. Die Bibel verwendet dieses Bild, Gott nimmt in uns Wohnung. Ich meine, wie viel enger kann es sein, als mit jemandem zusammen zu wohnen? Und er gibt uns Anteil an Jesu Leben, am Leben des Sohnes. Christoph, mach mal bitte das Bild rein. Genau. Soll illustrieren, wenn wir Christen werden, ist es nicht so, dass wir unser eigenes Leben weiterleben und reformieren, verbessern irgendwie. Das ist die falsche Vorstellung, sondern die richtige Vorstellung ist, dass ein Austausch stattfindet. Unser Leben im Tausch gegen Jesu Leben. Das ist das ewige Leben, sein Leben. Und daran dürfen wir Anteil haben. In Jesus bekommen wir eine neue Identität. In Galater 2, Vers 19 und 20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das müssen wir uns durch Glauben zu eigen machen, diese Wahrheit annehmen und im Vertrauen darauf leben. Paulus schreibt weiter, was ich jetzt im Fleisch lebe, das heißt in meinem irdischen Leib, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. In Philipper 1, Vers 21 schreibt Paulus, das Leben ist für mich Christus und das Sterben ist Gewinn. Also mein Leben, meine Identität ist Christus. In ihm habe ich Sicherheit. In ihm habe ich meinen Wert und meine Bedeutung und auch meine Befähigung. In ihm. Es ist sein Leben in mir. Im 2. Korinther 5, Vers 21 steht, den, der Sünde nicht kannte, also Jesus, der Perfekte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist dieser Austausch, von dem wir gesprochen haben. Also es ist nicht nur so, dass uns unser Schmutz, unsere Sünde abgenommen wurde und wir irgendwie so moralisch nackt, moralisch neutral jetzt vor Gott stehen, nee, sondern vielmehr, wir sind im Gegenzug bekleidet worden mit der Gerechtigkeit, mit diesem perfekten, heiligen Leben, das Jesus für uns gelebt hat. Das wird uns zugerechnet. In der Offenbarung lesen wir davon, wie die Heiligen bekleidet sind mit diesen weißen Kleidern. Da haben wir dieses Bild. Ich habe euch zwei Freunde mitgebracht, um das zu illustrieren. Das sind wir. Schwarz steht für unsere Schuld, für unser sündiges Leben. Und das ist Jesus. Er ist perfekt. Er ist rein. Er ist heilig. Und was Jesus für uns getan hat, er hat unsere Schuld uns abgenommen. Mal gucken, wie ich das hinkriege jetzt. So hat unsere Schuld auf sich genommen und an Kreuz getragen. Und da wurde unsere Schuld beseitigt. Okay? So. Die ist jetzt weg, die Schuld. Bezahlt. Und dann, was Jesus gemacht hat, ist mehr noch. Er hat uns seine Gerechtigkeit angezogen. Wir sind bekleidet mit ihm. So. Ist jetzt auf links, aber egal. So. In Wahrheit ist es viel schöner, so wie bei Jesus auch, gell? So. Ist der Vorführeffekt. Bill Gates geht es auch so, wenn er die neuen Produkte vorstellt. Gell? Aber darum geht es, dass wir das begreifen. Wir sind immer dieselben. Wir sind in Christus. Wenn Gott, der Vater, auf mich schaut, sieht er mich in Christus. Und er nimmt mich an wie Jesus. Deswegen darf ich mutig zu ihm kommen. Deswegen darf ich rechnen mit seinem Segen. Nicht wegen mir, was ich getan habe, sondern wegen Jesus, was er für mich getan hat. Und das ist meine Stellung vor Gott. Das müssen wir begreifen. Wir sind in Christus, in Jesus. Ich habe heute Morgen eine Banane gegessen. Die könnt ihr nicht sehen. Gott sei Dank, das wäre jetzt kein super schöner Anblick. die ist in mir. Ihr seht nur mich und wir sind in Jesus. Wenn der Vater uns sieht, dann sieht er Jesus, den perfekten Sohn, an dem er Wohlgefallen gefunden hat. Und da werden wir drüber noch mehr reden nächste Woche. Aber lass uns das mal mitnehmen heute, dieses Konzept. Unsere Identität ist in Christus, wir sind in ihm. Und ich möchte dich ermutigen, jedes Mal, wenn du dich anziehst, diese Woche, wenn du vorm Spiegel stehst und du deine Klamotten anziehst, dann erinnere dich dran, mit wem du geistlich bekleidet bist. Und dank Gott dafür. Und dann denk den ganzen Tag dran, immer wenn du anderen Menschen begegnest, in wem du eigentlich steckst und wer in dir steckt. Stell die Frage, was würde Jesus tun jetzt? Ja, das ist, wer ich bin. Das ist meine Identität. Das ist mein Leben. Das ist meine Kraft. Christus in mir ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Amen. Ich möchte gern beten mit uns. Lieber Herr, wir danken dir, dass wir aus dir leben dürfen. Herr, dass du uns gerettet hast, uns so radikal mehr getan hast, als nur uns Schuld abzunehmen. Du hast uns beschenkt. Du hast uns bekleidet. Du hast uns gerechtfertigt, gerecht gemacht. Du hast uns eine ganz neue Stellung geschenkt, Vater, ein ganz neues Leben geschenkt. Dein Leben, das du mit uns teilst, Herr. Und das ist unsere Hoffnung. Und Herr, wir wollen dir das bekennen, wir brauchen Veränderung. Und wir wissen, es fängt hier oben an und in unserem Herzen. Vater, ich möchte beten, dass du uns durch deinen Heiligen Geist nicht nur verstehen lässt, sondern auch ergreifen lässt, wer wir in dir sind. Und dass du uns veränderst von innen her. Und Vater, ich möchte beten, wenn wir jetzt Abendmahl feiern, zum Abschluss, dass du dieses Werk für uns, diesen Wert, den du für uns gegeben hast und dem du uns damit gegeben hast, dass du es in unsere Herzen brennst. Herr, dass wir nimmer gering von uns denken, dass wir auch nimmer gesetzlich leben, Herr, sondern dass wir aus dir leben. Hilf du uns zu verstehen durch deinen Geist. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.